zu einem sehr reichen und auch sehr geizigen Menschen kam ein Bettler, klingelte an der Tür oder klopfte an die Tür und bat um ein Almosen. Der Reiche ging an die Tür und sagte ganz barsch: Ich gebe keine Almosen. Aber der Bettler bat ihn doch sehr und er sagte: Na gut, okay, pass mal auf, ich habe heute ein richtig gutes Geschäft gemacht. Ich gebe dir ein Almosen, wenn du ein Rätsel löst. Und zwar habe ich ein Glasauge. Eins dieser beiden Augen ist ein Glasauge. Wenn du mir richtig sagst, welches das Glasauge ist, kriegst du ein Almosen. Der Bettler schaute sich die beiden Augen genau an und sagte: Hier, da, das Rechte von meiner Seite aus, das ist es. Erstaunt sagte der Geizhals: Du hast recht. Okay, du kriegst ein Almosen. Aber das hat noch nie jemand herausgefunden. Wenn du kriegst noch ein doppelt so großes Almosen, wenn du mir verrätst, wie du es herausgefunden hast. Nun, sagte der Bettler, das war gar nicht so schwer. Ich habe mir beide Augen angeschaut und habe festgestellt, das Rechte schaut gütiger, das musste das Glasauge sein. Tja, gut. Gut für den Bettler, schlecht. Ein schlechtes Zeugnis für den Geizhals. Aber es bringt uns zu einer entscheidenden Frage. Wie schauen wir einander an? Wie sehen wir uns an? Was sehe ich, wenn ich dich anschaue? Das hat ganz viel damit zu tun, wie ich gucke. Mit welchen inneren Haltungen, mit welchen vielleicht auch Vorurteilen schauen wir einander an. Sollte das Glasauge gütiger sein als unsere echten Augen, wenn wir einander anschauen? Ich glaube das nicht. Auch nicht bei uns in dieser Gemeinde, auf keinen Fall. Aber doch macht es uns etwas deutlich. Mit Güte einander anschauen, das nennt man Wertschätzung, das muss geübt werden. Das funktioniert nicht immer von ganz alleine. Als Jesus seine Jünger anschaute vor dem Abendmahl, wir haben den Text vorhin bei der Fußwaschung gelesen, Johannes 13 ab Vers 1, wir lesen also verschiedene Texte aus dem Kapitel 13, wenn ihr wollt, könnt ihr es schon mal aufschlagen und da einen Finger reinhalten. Auf jeden Fall, als Jesus seine Jünger dort anschaute, das steht im Vers 1, vor dem Passafest erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war und dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Jesus schaut mit Augen der Liebe, der Wertschätzung auf seine Jünger, obwohl dort manche faule Pflaume zwischen saß. Wieso kann Jesus so liebevoll sein? Weil er selber sich geliebt und wertgeschätzt weiß, verherrlicht vom Vater. Und das ist der eigentliche Predigttext, den ich mit euch jetzt anschauen möchte, und zwar Johannes 13, die Verse 31 und 32. Johannes 13, die Verse 31 und 32. Als Judas nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Ist Gott verherrlicht in ihm, so wird Gott ihn auch verherrlichen in sich und wird ihn bald verherrlichen. Habt ihr die Orientierung behalten? Soll ich nochmal lesen? Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht in Gott und Gott ist verherrlicht in ihm. Ist Gott verherrlicht in ihm, so wird Gott auch ihn verherrlichen und wird ihn bald verherrlichen. Ich habe den Eindruck, der gute Johannes hat versucht, das Wort verherrlichen in maximaler Dichte in zwei Sätze zu packen. Eigentlich sehr ungewöhnlich für uns, ja? Wie soll man das verstehen? Was will er damit deutlich machen? Wenn wir uns anschauen, in welchem Zusammenhang dieser Text steht, dieses ganze Kapitel, dann stellen wir fest, also wir haben erst den Bericht von der Fußwaschung, dann die Nennung des Verräters, Judas, dann die Verherrlichung Jesu, direkt darauf den Text, den Natalie zum Eingang des Gottesdienstes gelesen hat, das Gebot der Liebe, und wieder der Blick auf eine dieser falschen 50er, Petrus, der nämlich Jesus verleugnen wird. Ja, verherrlichen. Das ist ein Begriff, der, sagen wir mal, nicht mehr so ganz alltäglich für uns ist. Und wenn, dann verwenden wir ihn meistens eher negativ. Selbstverherrlichung, ja. Oder wenn dort ein amerikanischer Präsident steht und so selbstherrlich grinst, ja. Das sind eigentlich unsere Assoziationen zu dem Thema Verherrlichen. Sind eher negativ, dieses Selbsterheben. Aber eigentlich ist das ja gar nicht damit gemeint. Das heißt schon, verklären, verherrlichen. Von doxazo, kleine Griechischkundnisse hier, edoxaste heißt das Wort, rühmen, preisen, ehren. Letzten Endes, wenn man es positiv versteht, dieses Wort, verherrlichen, kann man auch vom Deutschen her ganz gut begreifen, dann heißt es etwas oder jemanden herrlich machen, wertschätzen, wertvoll ansehen und wertvoll machen. Das ist damit gemeint. Eine verliehene Herrlichkeit. Wenn jemand verherrlicht wird, dann ist er noch nicht herrlich, sondern wird dadurch, dass der andere so mit ihm umgeht, herrlich, wertgeschätzt, liebevoll, großartig. Und dieses Wort verherrlichen ist wirklich ein Lieblingswort von Johannes. Und es beschreibt letzten Endes oder wird von ihm immer wieder auf das ganze Leben von Jesus angewandt. Das Leben Jesu wird von Gott verherrlicht. Und der Gipfel dieser Verherrlichung, das steht in unserem Predigtext, er wird bald verherrlicht, ist so ein gar nicht herrlicher Ort. Denn die höchste Verherrlichung, von der Johannes spricht, ist das Kreuz. Aber es ist doch der herrlichste Ort, weil nämlich am Kreuz, um beim Wortspiel zu bleiben, die herrliche Liebe Gottes durch Jesus zu uns sichtbar und wirksam wird. Ihr habt gesehen, wie es in diesem Text immer hin und her geht. Gott verherrlicht Jesus, Jesus verherrlicht Gott, der eine verherrlicht den anderen in sich. Letzten Endes ist dieses einander groß, herrlich und wertvoll machen ein Beziehungsbegriff. Gott sorgt dafür, dass Jesus anerkannt und geehrt wird. Durch Zeichen und Wunder, durch Offenbarungen, all diese Dinge, so verherrlicht Gott Jesus. Und Jesus verherrlicht Gott, indem er Gott, den Vater, uns überhaupt erst sichtbar und erlebbar und spürbar macht. Gott als den vorstellt in dieser Welt, der wirklich ist. Nicht ein rachsüchtiger oder auf Fehlersuche bedachter Polizist oder Weltenherrscher, sondern ein liebevoller Vater. Und indem das uns Gott, Jesus, vorlebt und vermittelt, verherrlicht er Gott. Die nächsten Verse, dieses Liebesgebot, ihr sollt einander lieben, denn an der Liebe untereinander wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dieses Liebesgebot gründet letzten Endes auf dieser verherrlichenden, wertschätzenden Beziehung von Vater und Sohn. Und das kommt immer wieder auch im Johannesevangelium vor, im Kapitel 17, diesem hohepriesterlichen Gebet. Da bezieht Jesus auch wieder die Einheit der Gemeinde letzten Endes auf die Einheit von Vater und Sohn. Diese Beziehung, das, was Jesus, der Sohn Gottes und der Vater, was die miteinander gelebt und erlebt haben, das ist letzten Endes die Blaupause für unser Leben und für unsere Beziehung untereinander und mit Gott. Und von daher führt dieses Verherrlichen von Vater und Sohn gewissermaßen zwangsläufig zu diesen Versen 34 und 35, die ich eben nochmal mit euch lesen möchte. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr einander lieb habt. Denn daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es gibt viele wichtige, Glaubensgrundsätze und Überzeugungen, die wir leben und die wir weitergeben wollen. Aber es gibt ein einziges, untrügliches, alles ausstechendes Merkmal der Jünger Jesu, seiner Gemeinde, uns. Und das ist die Liebe. Wenn die Liebe uns prägt, dann erkennen Menschen, dass hier was Besonderes ist. Und wenn die Liebe uns nicht prägt, dann können wir die großartigsten Predigten halten und die schönsten Erkenntnisse miteinander teilen. Es würde nicht verstehbar sein. Es würde nicht den Gott in dieser Welt vermitteln, der sich in Jesus Christus uns offenbart hat. Wir haben die Fußwaschung schon miteinander erlebt. Und die Fußwaschung hat ganz viel für mich mit diesem Liebesgebot zu tun. Denn der Sinn der Fußwaschung ist, einander herrlich zu machen, Demut zu üben voreinander. Jesus gibt ja dieses Liebesgebot seiner Gemeinde angesichts von einer Jüngerschar, die sich gerade eben noch zu fein war, einander den einfachsten Dienst zu erweisen. Diesen Jüngern, die gerade eben gewissermaßen noch gesagt haben, also wenn ich jetzt anfange, den Dienst, den wir vergessen haben zu organisieren, zu machen, dann mache ich damit deutlich, ich bin aller anderer Diener und das will ich nicht. Und deswegen gucke ich mal, wer sich das traut. Eigentlich könnte ja hier, der, wer auch immer, Andreas oder was, der nicht so viel macht, der könnte das ja mal machen. Ja, alle. Also ich bin auf jeden Fall nicht dafür da, den anderen jetzt die Füße zu waschen. Das war die Haltung, mit der die Jünger zusammenkamen. Und diesen Jüngern sagt Jesus, an der Liebe untereinander wird man euch erkennen. Dann sitzt da in diesem Kreis der Jünger Judas, von dem Jesus weiß, ausdrücklich weiß, dass er ihn gleich noch an diesem Abend verraten wird. Dann sitzt dort ein Petrus, von dem Jesus auch weiß, dass er ihn zwar nicht ans Kreuz schickt, aber dass er eben eine große Klappe und nichts dahinter hat. Letzten Endes sagt Jesus, indem er uns dieses Liebesgebot gibt, Liebe gerade auch den gegenüber zu üben, der so gar nicht liebenswert ist. Der mir eben nicht von Natur sympathisch ist. Das ist auch wichtig und wertvoll. Aber die Liebe untereinander zeigt sich an der Stelle, wo wir einander lieben, wo der andere eben nicht so ist. Oder einander verherrlichen, wo der andere nicht herrlich ist. Liebe untereinander stellt eben genau diese Parallele zu der Verherrlichung von Vater und Sohn dar. Diese Liebe verherrlicht, macht den anderen liebevoll, den Bruder, die Schwester herrlich und wertgeschätzt, nicht weil derjenige eben gerade etwas so Großartiges gemacht hat, dass ich ihn loben kann, das ist auch wichtig, aber er braucht gerade meine Liebe und Wertschätzung in dem Moment, wo er eben nichts Besonderes gemacht hat. Vielleicht sogar gerade seinen Schwächen nachgegeben hat und eigentlich wieder zurückgeliebt werden muss. Herrlich und liebevoll wird der andere nicht aus Leistung, sondern er wird von mir, durch meine Augen, durch meinen Blick dazu gemacht. Lieben, ohne dass der andere liebenswert sein müsste. Denn liebenswert wird der andere durch meine Liebe. Und diese Liebe, das merken wir schnell, wenn sie aus mir kommen sollte, würde schnell verbraucht sein. Die Liebe, die Jesus hier seinen Jüngern vorlebt, hat sich aus einer unstillbaren Quelle geschöpft, nämlich der Liebe vom Vater. Und diesen Kanal gewissermaßen zu öffnen, sich mit Liebe füllen zu lassen, diese Liebe weiterzugeben, das ist nicht so ohne weiteres da, aber es funktioniert. Jesus schaut seine Jünger an und er liebt sie bei der Fußwaschung. In Vers 8, dem Kapitel, das wir gelesen haben, in Vers 8, macht Jesus deutlich, wenn wir einander nicht dienen und dienen lassen, haben wir keinen Anteil an Jesus. Jesus ist der dienende Leiter, derjenige, der eigentlich am wenigsten den Dienst tun sollte und ihn eben doch tut. Und er sagt, wir sollen diesem Beispiel folgen. Wir haben ja gerade Gemeindewahl und laden verschiedene Geschwister ein, auch Leitungsämter zu übernehmen. Auch wenn das jetzt ein bisschen kontraproduktiv ist, ich kann keine Ehre verteilen, aber viel Gelegenheit zu lieben und zu dienen. Das ist das, worum es in dieser Gemeinde geht. Jesus sagt das, ein neues Gebot gebe ich euch. Eigentlich ist das Gebot gar nicht so neu. Es steht schon im Alten Testament, 3. Mose 19, Vers 18, du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Denn ich bin der Herr. Entscheidend ist, dass das nicht nur ein Gebot unter vielen ist. Nicht nur eine Regel, die man irgendwo abhakt, ja, ich war heute liebevoll, ne, so wie der Pfadfinder, jeden Tag eine gute Tat. Machen wir natürlich nicht nur, ne? Aber das ist so dieser berühmte Spruch. Neu ist an diesem Gebot, dass Gott die Glaubwürdigkeit seiner Botschaft und die Glaubwürdigkeit seiner Gemeinde daran hängt und sagt, wenn das nichts ist, ist der Rest gar nichts. Den anderen herrlich machen, liebenswert machen im Dienst. Bedeutet letzten Endes, ja, wirklich Jesus nachzufolgen. Nachfolge heißt, das zu tun, was der vormacht, ja, dem ist nachzutun. Und Jesus macht herrlich. Er macht dich und mich liebenswert. Und zwar gerade in den Momenten, wo wir es scheinbar nicht sind oder wo es uns nicht auffällt. Und wenn wir das Jesus nachmachen wollen, dann müssen wir einen neuen Blick lernen, aufeinander, einander wertschätzen, dem anderen einen Wert zusprechen. Einen Wert, den er vielleicht in diesem Moment nicht fühlt, aber den er hat, weil er genauso geliebtes Kind Gottes ist. Vielleicht kann uns ein kleines Bild, eine Fabel, das nochmal verdeutlichen. Ein Stellmacher hatte für eine großräumige Kutsche 4 Räder angefertigt und montiert. Und jedes einzelne Rad hatte er mit Sorgfalt und Mühe dafür aufgewandt und war nun stolz auf den guten Lauf des Wagens. Also er hat richtig gute Räder an den Wagen gebaut. Und fröhlich und guter Dinge nahmen nun diese 4 Räder ihre Aufgabe wahr. Es war ihre Art, eben gut zu rollen, um den Fahrgästen zu dienen. Sie fanden sich mit den unebenen Wegen ab, auf denen sie holpern mussten, und legten auch manch eintönige Fahrt auf langen Landstraßen zurück. Sie waren davon erfüllt, dass ihre Anstrengung etwas Gutes bewirkt. Sie leisteten einen wichtigen Beitrag zu dem Dienst, den sie den Fahrgästen leisten konnten. Im Laufe der Zeit, als sie sich schon oft heiß gelaufen hatten, wünschten sie sich, dass endlich mal jemand das wahrnimmt, ihre Leistung beachtet. Aber das Lob der Passagiere, das galt dem Kutscher, vielleicht noch den Pferden und bestenfalls den komfortablen Sitzen. Aber an die Räder dachte keiner. Ihr zeitweises Rattern und Quietschen, das drang nicht in ihr Bewusstsein vor. Auch nicht in das Bewusstsein derer, die sie bedienten. Eines Tages mochte das rechte Hinterrad nicht mehr Schritt halten. Es konnte einfach nicht mehr. Es war alle. Und es knirschte und es klemmte und es struckte und es stand. Und da mochten sich die Pferde noch so sehr ins Zeug legen, das Rad konnte man nicht mehr drehen. Und erst in diesem Moment wurde dem Kutscher und den Passagieren bewusst, dass es dort ein Rad gab, das eine wichtige Aufgabe für diese Kutsche zu erfüllen hatte. Sie befühlten es, sie priesen seine bisherige Leistung und wie gut tat das den Rädern, endlich mal wahrgenommen zu werden, wie wichtig sie sind. Sie wurden gesäubert und geölt, mit einer Pause bedacht, damit sie sich abkühlen können. Und die Räder dachten sich, wir dürfen nicht immer so selbstverständlich funktionieren. Sollte man sich auch nur zeitweise mal uns bemerken, dann müssen wir auf uns aufmerksam machen. Ich wünsche sehr, dass die vielen Räder dieser Gemeinde, um das mal so zu formulieren, oder der Familien nicht erst ausfallen müssen, ehe wir wahrnehmen, was jeder Einzelne beizutragen hat. Wir sollten nicht alles für selbstverständlich nehmen. Wir haben heute Abendmahl gefeiert und während wir in der Fußwaschung waren, gab es liebe Geschwister, die sich um unsere Kinder gekümmert haben. Das war gut. Das war wertvoll. Vielen Dank dafür. Und es gibt jeden Sabbat Leute, eine große Zahl von Leuten, die bereit sind, diesen Dienst zu tun oder ein Bibelgespräch zu leiten. Es gibt Geschwister, die in der Woche hierher kommen, um sauber zu machen und zu reparieren. Es gibt Leute, die sich um Verwaltung kümmern, Zahlen sortieren, Rechnungen schreiben, Stühle stellen und was weiß ich nicht noch alles, die sich um musikalische Früherziehung kümmern, die unseren Flüchtlingen ein Essen kochen, aber nicht nur das, sondern ihnen Liebe und Wertschätzung entgegenbringen. Es gibt so viele, die einander anrufen und zuhören, wo jemand Sorgen hat. Und das kann manchmal ganz schön anstrengend sein, weil es da gibt so Leute, die sagen dir immer wieder das Gleiche. Das ist nicht böse, das ist einfach so. Und dann immer wieder zuzuhören. Es gibt so viele Räder, die sich in dieser Gemeinde drehen. Familien, Eltern, die für die finanzielle Ausstattung sorgen, die kochen und putzen und Ordnung halten, die Kinder zum Sport bringen oder auf langweiligen Elternabenden rumsitzen. Es gibt so viele Räder, die sich drehen. Und die wollen wir sehen. Da wollen wir unseren Blick für schärfen lassen. Das Glasauge nicht gütiger auf diese Dinge schauen lassen, wie unsere eigenen Augen. Und wenn du im Herzen einmal spürst, Mensch, da ist jemand, da könnte ich doch mal was sagen. Dann geh doch mal hin und sag, schön, dass du da bist. Ich finde, du hast einen tollen Dienst gemacht. Ich freue mich darüber, dass ich hier dieses oder jenes so wunderbar vorfinde, dass wir eine wunderschöne Dekoration haben. Manche Dinge fallen uns schneller auf und manche Dinge, da muss man genau hingucken. Aber jetzt will ich noch mal ein bisschen selbstkritischer mit uns umgehen. Wie geht es denn uns, wenn wir über einen Gottesdienst nachdenken, so am Sabbat, Mittagstisch, beim Nachtisch? Was diskutieren wir miteinander? Worauf haben wir unseren Blick geschärft? Auf das Gute und Schöne und Wohlgefällige oder auf das, was nicht gepasst hat? Die Heizung, die zu kalt, die Luft, die zu stickig war, der Rock, der zu kurz oder der Bart, der zu lang war, die Hose, die zu leger und die Krawatte, die zu bunt. Weiß nicht, was mir noch so an Oberflächlichkeiten einfällt. Ihr wisst genau, wovon ich rede. Es hat etwas mit unserem Blick zu tun. Denn das mag sein, dass die alle so sind, die Sachen. Aber da war auch der Bruder oder die Schwester, die mich freundlich angelächelt hat, die unten im Foyer sitzt und nicht bei uns sein kann, aber auf unsere Jacken aufpasst. Derjenige, der tatsächlich dafür gesorgt hat, dass ich mit einem gewissen Wohlbehagen und nicht mit Ekel auf die Toilette gehen kann. Das ist wichtig. Und das wollen wir wertschätzen. Das Abendmahl ist nämlich eine großartige Gelegenheit, dem Ausdruck zu verleihen. Es ist das Fest der Gemeinschaft. In der Fußwaschung haben wir das schon geübt, haben einander die Füße gewaschen, um deutlich zu machen, du bist mir wichtig und ich bin mir nicht zu fein, deine Füße anzufassen. Vielleicht prägt ja ein wenig diese Erinnerung unsere Gespräche heute nach dem Gottesdienst. Wie sehen wir einander an? Das Glasauge sollte nicht mehr Mitgefühl haben als unsere echten Augen. Jesus wird durch den Vater verherrlicht, der wiederum den Vater verherrlicht. Kern ist, sie machen einander groß. Sie leben uns Wertschätzung und echte, selbstlose Liebe vor. Diese Liebe ist das Kennzeichen seiner Nachfolger. Wenn wir einander mit Respekt, Liebe und Wertschätzung begegnen, dann hat das nichts mit dieser übertriebenen Verherrlichung zu tun, aber alles mit dem Nachahmen des Vorbildes Jesu. Die Fußwaschung und das Abendmahl sind ein Aspekt, vielleicht ein kleiner Anfang, genau dafür. Und das gebe uns Gott. Amen.